NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Die zahlreichen, häufig als pro-palästinensisch bezeichneten Kundgebungen und Demonstrationen in Deutschland im Laufe des Gazakrieges und als Folge des Massakers der Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel haben nicht nur unter Jüdinnen und Juden Angst, Wut und Bestürzung ausgelöst, sondern auch eine ganze Reihe Kontroversen darüber, was an Parolen gegen Israel durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist, was illegal ist und was verboten werden sollte. Soll es legal sein, Tod Israel auf deutschen Straßen zu rufen? Stellt die Parole From the River to the Sea, Palestine will be free, die ein freies Palästina vom Jordanfluss bis zum Mittelmeer fordert, eine Vernichtungsdrohung da oder eine Unterstützung der verbotenen Terrororganisation Hamas? Das Land Hessen sieht jedenfalls Handlungsbedarf und bereitet eine Gesetzesinitiative vor, die als Referentenentwurf für den Bundesrat zahlreichen, vor allem juristischen Verbänden zur Stellungnahme vorgelegt wurde. Vorgeschlagen wird ein Gesetz, das die Leugnung des Existenzrechts des Staates Israel unter Strafe stellt. Volker Beck ist als Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und als Gesellschafter des Tikva-Instituts mit dieser Debatte befasst. Das Tikva-Institut widmet sich wissenschaftlich und zivilgesellschaftlich dem Kampf gegen Antisemitismus und hat ebenfalls eine Stellungnahme zu dem Referentenentwurf abgegeben. Herr Beck, gibt es überhaupt einen Bedarf, an dieser Stelle juristisch tätig zu werden?
Ja, eindeutig, weil einerseits laufen hier durch Berlin Demonstrationen tatsächlich mit dem Aufruf Tod Israel, zuweilen kombiniert mit dem Ruf Tod USA. Und nach diesen Rufen kommt es nicht selten dazu, dass es zu antijüdischen Ausstreitungen in der Stadt kommt. Molotow-Cocktails gegen Synagogen, Angriffe auf jüdische Bürgerinnen und Bürger und dergleichen mehr. Gleichzeitig hat das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen festgestellt, dass die Parole Palestine 48, there is only one state, nicht strafbar ist, weil das Existenzrecht Israels in Abrede zu stellen zwar antizionistisch oder womöglich antisemitisch sei, aber kein Straftatbestand darstellt. Und leider hat das OVG NRW damit recht und das sollte allerdings nicht so bleiben, nach meiner Auffassung.
Wieso hat es damit recht? Fällt es nicht generell unter Volksverhetzung, wenn man die Vernichtung eines Staates fordert?
Nein, geschützt werden vor Volksverhetzung nur Teile der deutschen Bevölkerung und weder Teile der ausländischen Bevölkerung noch gar Staaten. Und deshalb gibt es da eine echte Strafbarkeitslücke. Strafbar wäre es nur, wenn man sagt, die Bundeswehr soll Israel von der Landkarte bomben oder wir sollten Terroranschläge gegen Israel begehen, damit es von der Landkarte verschwindet. Das wäre wegen der benannten Mittel strafbar, aber die Äußerung alleine so für sich, ohne Benennung von Mitteln, ist straflos, ist eine Meinungsäußerung. Und es sollte keine zulässige Meinungsäußerung sein, weil sie das Klima vergiftet.
Aber besteht nicht die Gefahr, dass wir gesellschaftliche Auseinandersetzungen immer mehr verrechtlichen, anstatt uns inhaltlich und mit Argumenten auseinanderzusetzen?
Wir sollten sicher uns mit Argumenten auseinandersetzen, aber gleichzeitig braucht der demokratische Diskurs auch rote Linien. Also wer die Intoleranz toleriert, der wird durch die Intoleranten letztendlich mit verschwinden. Daran hat uns Karl Popper 1945 schon ermahnt, die Demokratie muss wehrhaft sein. Und da, wo es um das Klimavergiften geht, muss es Grenzen geben. Haben wir übrigens erst unlängst entschieden. Wir haben nämlich gesagt, das Verbrennen von Fahnen oder das Zerstören von Fahnen soll strafbar sein, weil dahinter eine Vernichtungsdrohung steckt. Ja, dann macht es eigentlich keinen Sinn, die Vernichtungsdrohung als solche, wenn sie auf andere Art und Weise zum Ausdruck kommt, zuzulassen.
Sie kritisieren dennoch den hessischen Referentenentwurf. Was genau kritisieren Sie daran?
Ja, weil der hessische Referentenentwurf verengt es auf die Leugnung des Existenzrechts des Staates Israels. Das macht es dann zu einer einzelnen Meinung. Und ich finde, zu Recht sagt das Grundgesetz, man darf nur in die Meinungsfreiheit eingreifen, wenn man ein allgemeines Gesetz macht und nicht nur auf eine spezifische Meinung zielt. Und deshalb, denke ich, muss schon der Grundsatz gelten. Wir stehen zum Völkerrecht, wir stehen zur Verständigung zwischen den Staaten und deshalb kann kein Staat in seiner Existenz straflos in Frage gestellt werden. Und wer ganze Staaten vernichten will, der achtet nun mal weder die UN-Charta noch das Völkerrecht.
Was schlagen Sie denn dann eigentlich vor?
Wir schlagen eine Formulierung vor, die sagt, mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer zur Vernichtung eines Staates, der Mitglied der Vereinten Nationen ist und zu dem die Bundesrepublik Deutschland diplomatische Beziehungen unterhält, aufruft oder eine solche Tat billigt. Damit ist klar, es geht nur um die Vernichtung von Staaten. Es geht nicht um die Kritik an einer Staatsform.
Ich will noch mal auf diese generelle Frage des Sinns von Verboten zurückkommen. Auch an Universitäten gibt es ja immer wieder Veranstaltungen mit Rednern, die das Massaker vom 7. Oktober 23 als Akt legitimen Widerstandes rechtfertigen oder Israel ganz allgemein als illegitimen Kolonialstaat darstellen. Und jüdische oder pro-israelische Gruppen fordern dann oft ein Verbot der Veranstaltung, die Ausladung durch die Unileitung und so weiter. Unileitungen argumentieren mit der weit zu fassenden Wissenschaftsfreiheit an Universitäten. Haben die Unileitungen da einen Punkt?
Also Wissenschaftsfreiheit ist es meistens nicht, weil meistens sind das ziemlich unwissenschaftliche Meinungsbeiträge, aber auch die können natürlich im demokratischen Raum der Universität grundsätzlich geäußert werden und das Verbot sollte immer nur letztes Mittel sein. Aber was ich von den Universitäten eindeutig verlange, ist, dass verfassungswidrige Inhalte oder Inhalte, die sich gegen die Existenz zum Beispiel Israels richten, nicht unwidersprochen in der Uni artikuliert werden, weil da muss sich die Universitätsleitung dann schon mal ans Grundgesetz erinnern. Da steht zwar, Wissenschaft und Forschung sind frei, aber die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Und das heißt, die Hochschulleitungen haben auch einen Auftrag, dass Verfassungsfeindliches nichts unwidersprochen an den Unis zur Aufführung kommt. Und ich erwarte von den Universitäten eigentlich, dass sie in der Lage sind, auch abstrusen Rednerinnen oder auch waschechten Antisemiten Paroli zu bieten. Mit Fakten, mit Argumenten und dann sagt, okay, die dürfen hier auftreten, aber nach dem Vortrag von XY antwortet Professor Z. oder Professorin B. Und dann erwarte ich, dass da entsprechend die Sachen widerlegt werden. Das Primat der Auseinandersetzung sollte gerade im akademischen Raum eigentlich das Mittel der Wahl sein.
Haben Sie sehr herzlichen Dank, Volker Beck, Gesellschafter des Tikva-Instituts. Sie haben sich als Musik mit jüdischem Bezug ein ganz altes Stück gewünscht, nämlich Halleluja, gesungen 1979 von Gali Atari beim Eurovision Song Contest. Israel siegte damals mit diesem Song. Warum haben Sie den Song vorgeschlagen?
Wir hatten in den letzten Wochen ja wieder eine Diskussion darüber, ob Israel am Eurovision Song Contest teilnehmen kann. Und da wollte ich einfach daran erinnern, mit welchen Liedern und welcher kulturellen Vielfalt Israel den Song Contest schon bereichert hat. Und hier hat Israel gezeigt mit einem mitreißenden Lied, dass Israel modern, innovativ und divers ist und damit ein Ausrufezeichen gesetzt werden kann hinter der weiteren Teilnahme Israels an dem Eurovision Song Contest. Ohne Israel wäre der Eurovision Song Contest kein Song Contest.
Hallelujah, Al Mashaya, Uma.
Halleluja, das waren die Israelin Gali Atari und die Band Milk and Honey mit dem Siegersong des Eurovision Song Contest 1979. Er besingt die Einheit der ganzen Welt. Nach dem ESC-Erfolg hielt der Song sich viele Wochen an der Spitze nationaler Charts in Europa. Gali Atari wurde als Tochter jüdisch-jemenitischer Einwanderer in Israel geboren. Ihr Vater, der früh starb, war Kantor in einer Synagoge. In den 1980er und 90er Jahren wurde Gali Atari mehrmals in Israel zur Sängerin des Jahres gekürt. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Neue Ideen und nie nachlassende Anstrengungen im Kampf gegen Antisemitismus hat Bundesbildungsministerin Karin Prien gefordert. Antisemitismus sei wieder gesellschaftsfähig geworden, sagte die CDU-Politikerin bei einer Grundsatzrede in der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg. Das Engagement gegen Antisemitismus und die Prävention von Hass seien ein unverzichtbarer Kern von Bildungsarbeit. Es gehe um einen unverzichtbaren Bestandteil einer funktionierenden Demokratiebildung. Als derzeit wichtigsten Bereich antisemitismuskritischer Bildungsarbeit nannte Prien die digitale Medienkompetenz. Antisemitische Inhalte, Verschwörungsmythen und Desinformationen verbreiteten sich rasend schnell im Netz. Die Bundesministerin und CDU-Politikerin, die selbst jüdische Wurzeln hat, sprach sich auch für eine Weiterentwicklung der Erinnerungskultur an die Shoah aus. Mit dem absehbaren Verschwinden der letzten Zeitzeugen brauche es neue Ideen und Konzepte. Erinnerungskultur müsse zu den heute jungen Menschen passen, so Karin Prien. Das jüdische Leben in Mecklenburg-Vorpommern soll weiter gestärkt werden. Im Fokus des zweiten Tätigkeitsberichts des Landesbeauftragten für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, Nikolaus Voss, stehen der Erhalt der Friedhöfe, Bildungsarbeit und Sicherheit, wie das Kulturministerium mitteilte. Der Bericht gehe auf einzelne Maßnahmen des von der Landesregierung im Herbst 2024 beschlossenen Aktionsplans gegen Antisemitismus ein. So soll der Begräbnisplatz auf dem alten jüdischen Friedhof in Schwerin wiederbelebt werden. Für eine Sanierung der Trauerhalle werde in den kommenden Monaten nach einer Lösung gesucht. Auf dem Westfriedhof in Rostock wolle die jüdische Gemeinde eine eigene Trauerhalle bauen. Die 62 jüdischen Friedhöfe in Mecklenburg-Vorpommern sollen künftig vollständig dokumentiert und zugänglich gemacht werden. Zudem sei geplant, in diesem Jahr für die Schulen eine Handreichung gegen Antisemitismus für die Jahrgangsstufen ab der Klasse 7 zu erstellen. Die Materialien für die 1. bis 6. Klasse seien bereits fertig. Weltweit gibt es nach Schätzungen der Claims-Konferenz noch 196.600 jüdische Holocaust-Überlebende. Dabei handelt es sich nahezu ausschließlich um Menschen, die vor mehr als 80 Jahren als Kinder dem Massenmord des NS-Regimes an den Juden in Europa entkamen, wie die Organisation am Montag in New York mitteilte. Das Durchschnittsalter der Holocaust-Überlebenden liegt demnach bei 87 Jahren. 62% sind weiblich. Etwa jeder und jede Dritte ist 90 Jahre oder älter. Die meisten jüdischen Holocaust-Überlebenden sind den Angaben zufolge in Israel ansässig, 50%, gefolgt von den USA mit 16 und Frankreich mit 9%. Auf der ehemaligen Zeche Zollverein in Essen startet das Medienprojekt Holovoices, das Zeugen des Holocausts mit Besuchern in einen Dialog bringen soll. Dank künstlicher Intelligenz und Hologrammtechnik treten die Überlebenden demnach als dreidimensionale Hologramme mit den Besucherinnen und Besuchern in den Dialog. Die Erfahrung und die Eindrücke einer persönlichen Begegnung mit Überlebenden der Shoah seien unersetzlich, teilte die Staatskanzlei in Düsseldorf mit. Umso wichtiger sei es, die Erfahrungsberichte der Zeitzeugen für die nachfolgenden Generationen zu bewahren und erlebbar zu machen, hieß es. Soweit die Meldungen.
Viele junge Leute orientieren und informieren sich heute ausschließlich über Social Media. Wer die Erinnerung an den Holocaust, an den Massenmord an Jüdinnen und Juden lebendig halten will, muss dort präsent sein. Das internationale Bildungsprojekt Shoah Stories versucht hier mit Kurzvideos den Brückenschlag. In dieser Woche wurde die Internetplattform in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt. Carsten Dippel berichtet.
I refuse to visit Germany. For 75 years. I couldn't hear the German sound, the voice.
Mauthausen wasn't one camp. It was actually over 40 camps. The concentration camp system of Mauthausen-Gusen stretched all over Austria.
Shoah-Stories im TikTok-Format. Ob Shoah-Überlebende zu Wort kommen oder eine junge Frau etwas zur KZ-Gedenkstätte Mauthausen erklärt. Geschichte geformt in 60-Sekunden-Clips. Schnell, kurzweilig, unmittelbar. So funktioniert die Welt der sozialen Medien und insbesondere das bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen enorm beliebte und reichweitenstarke TikTok.
Das Anne-Frank-Zentrum in Berlin versucht, Jugendlichen die Geschichte des Holocaust zu vermitteln, und zwar in einer Art und Weise, dass sie sich zum einen beteiligen können und zum anderen aber auch lebensweltbezogen und auch emotional berührend.
Sagt Veronika Nahm, Leiterin des Anne-Frank-Zentrums in Berlin. Lehrkräfte wüssten oft nicht, wie sie moderne Medienformate in ihren Unterricht einbauten. Um hier eine Schnittstelle zu schaffen, hat das Anne-Frank-Zentrum diese Woche das internationale Kooperationsprojekt Shoah Stories an den Start gebracht. Die von der Alfred Landecker Foundation geförderte Internetplattform präsentiert Kurzvideos von mehr als 20 Gedenkstätten, Bildungseinrichtungen und Museen sowie von Zeitzeugen. Gleichzeitig stellt sie Lehrkräften Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. Samson Wollenberger-Schewitz hat das Projekt mit aufgebaut.
Ziel unserer Bemühungen ist eigentlich, Interesse für die Geschichte des Holocausts zu wecken und dann als Brücke sozusagen zu den etablierten Formen der Geschichtsvermittlung dann zu dienen. Ich glaube, die Frage ist ja, wie interessieren wir Jugendliche heute noch für dieses Thema? Und wir sehen uns wirklich als Trigger dafür und nicht, dass wir Bildungsangebote, die bereits existieren, ersetzen.
Shoah Stories ist der Versuch, einem beunruhigenden Trend zu begegnen. Junge Erwachsene in Deutschland, ermittelte eine Studie der Jewish Claims Conference im vergangenen Jahr, wissen zu 40% nicht, dass in der Shoah 6 Millionen Juden ermordet wurden. Gleichzeitig registrieren Gedenkstätten nach wie vor ein großes Interesse an der Geschichte. Bei TikTok und Instagram treffen Jugendliche und junge Erwachsene zunehmend auf KI-generierte, sogenannte Deepfakes, täuschend echte, manipulierte Medieninhalte, die den Holocaust verharmlosen, verzerrt darstellen oder gar leugnen. Shoah Stories knüpft gezielt am Nutzungsverhalten der jungen Generation an. Das sei durchaus auch ein Wagnis, sagt Lena Altmann, Co-Direktorin der Landecker Foundation.
Das sind Formen, die uns im Bereich der Erinnerungskultur manchmal noch sehr fremd sind, weil uns historische Genauigkeit total wichtig ist und Kontext und das eben ganz schwierig ist, in wenigen Sekunden auszuspielen. Und trotzdem, wenn wir da vorkommen wollen, wenn wir da stattfinden wollen, müssen wir uns an diese Formen gewöhnen.
Shoah Stories baut auf einem Projekt auf, das vor 5 Jahren von Tobias Epprecht-Hartmann, Medienwissenschaftler an der Hebräischen Universität in Jerusalem, initiiert wurde. Mehr als 50 Gedenkstätten weltweit haben TikTok-Videos mit Inhalten ihrer Arbeit kreiert. Inzwischen sind 8000 solcher Videos entstanden, die zum Teil millionenfach angeklickt werden.
Es ging am Anfang darum, einfach auf diesen Plattformen wie TikTok die Erinnerung an die Shoah und den Holocaust sichtbar zu machen. Dafür brauchten wir gute Inhalte, gute Videos, die gut gemacht, aber eben auf Fakten basierend sind.
Beteiligt waren daran auch die Arolsen Archives, früher bekannt als internationaler Suchdienst Arolsen. Gina Wiedemann ist dort Social Media Managerin.
Kurze Videos bedeutet nicht, dass sie oberflächlich sind. Wir lassen auch zum Teil ganz bewusst offene Fragen, wenn wir eine Lebensgeschichte erzählen, um dann ins Gespräch zu kommen mit den jungen Menschen in unseren Kommentarspalten, in unseren DMs, überall eigentlich.
Die Plattform Shoah Stories bietet Kurzvideos zur Information über den Holocaust, Carsten Dippel berichtete. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Netanel Ohlhöft aus Oldenburg. Es spricht Johannes Avenarius.
Einer konnte den anderen nicht sehen und keiner vermochte es, von seiner Stelle aufzustehen, 3 Tage lang. Allen Kindern Israels aber war Licht in ihren Wohnsitzen. In unserem Wochenabschnitt Bo wird von den letzten der 10 Plagen berichtet, die der Ewige über Ägypten brachte, um unsere Vorfahren aus ihrer pharaonischen Sklaverei zu befreien. Die 9. Puranut, das 9. Strafgericht Gottes, war Finsternis. Doch handelte es sich bei dieser, wie Tora und Tradition uns berichten, nicht um eine gewöhnliche Dunkelheit, wie etwa die Nacht sie bringt, sondern um eine wundersame, intensivere Form der Umhüllung aller Sinne und des Geistes. So dicht, so fest und schwer war das 3 Tage anhaltende Dunkel, dass die Ägypter sich kaum zu bewegen vermochten und sie die sie umgebende Schwärze förmlich mit ihren Händen spüren konnten. Nun hören wir in den midraschischen Auslegungen unserer Weisen von einer Meinungsverschiedenheit in Bezug auf eben diese Finsternis. Rabbi Jehuda bar Ilai sagte: Die Finsternis stieg von oben, vom Himmel her auf die Ägypter hinab. Rabbi Nechemja aber meinte, die Finsternis stamme von weit unten, aus dem Gehinnom, also den düsteren unterweltlichen Gefilden. Die Meinung Rabbi Jehudas lässt sich recht mühelos nachvollziehen. Eben wie viele andere Plagen, etwa der Hagel, von oben auf die Ägypter hinabstürzten, so brach auch die Finsternis aus der Verdunkelung des Firmaments und der Himmelskörper über das Land hinein. Doch was soll Rabbi Nechemjas Meinung bedeuten, dass die Dunkelheit aus dem Gehinnom, also sinngemäß aus der Hölle, hinaufstieg? Verschiedene Deutungen hat unsere Tradition dafür zu bieten, eine von ihnen ist psychologischer Art. An einer Stelle im talmudischen Literaturkorpus hören wir nämlich, dass das Gehinnom etwas ist, das von demjenigen Besitz ergreift, der zürnt und verzweifelt. Die Finsternis des Gehinnom steht demnach also auch für eine innere Gemütseinstellung. Sie ist ein Leid des Herzens, sie ist Schwermut und Hoffnungslosigkeit. Dieser Interpretation folgend ist auch erklärbar, warum die Ägypter in der Dunkelheit erstarrten. Es war ihre Depression, ihre Mutlosigkeit angesichts der Lage, in der sie sich befanden, die sie lähmte. Denn alle Hoffnung auf eine positivere Zukunft hatten sie aufgegeben. Die Kinder Israels dagegen erhielten sich das Licht in ihrer Mitte und somit auch ihre geistige Beweglichkeit. So hat es das jüdische Volk in jenen Tagen also verstanden, trotz aller Widrigkeiten und Sorgen, trotz aller Anzeichen, dass es schlechter werden könnte, sich die Zuversicht, Emuna uvitachon, zu bewahren, dass auch im Schlechten noch ein Funken des Guten glüht. Mögen auch wir von unseren Vorfahren lernen, nicht in unseren Sorgen gefangen zu werden und unterzugehen, sondern uns trotz der weltpolitischen Situation eine Zuversicht zu erhalten, die uns zum inwendigen Licht werden kann. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Netanel Ohlhüft aus Oldenburg. Es sprach Johannes Avinarios. Zum Schluss hören Sie das Aur Chodosh. Übersetzt lautet der Text: Ein neues Licht lass aufleuchten, dass wir uns alle bald seines Glanzes erfreuen. Gelobt seist du Ewiger, der Licht erschafft. Es singt Kantor Leo Roth.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben, jeden Freitag auf NDR Info.